Herzlich willkommen bei Delikt. Mein Name ist David Knees und ich darf heute wieder Hans Breitecker, den langjährigen Kriminalreporter der Kleinen Zeitung, zu unserem heutigen Fall begrüßen. Grüß dich.
Servus.
Du, das weißt du wahrscheinlich noch nicht, aber die Folge, die wir heute aufzeichnen, ist die letzte der aktuellen Deliktstaffel und gleichzeitig aber die erste, die im neuen Jahr ausgestrahlt wird. Deswegen kann ich dir jetzt schon einmal alles Gute für das neue Jahr wünschen.
Danke dir ebenfalls.
Und
viele Podcasts im nächsten Jahr.
Ja, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Hast du Vorsätze?
Ich habe gute Vorsätze, ja. Wenn du mittust, können wir nächstes Jahr schon wieder einiges machen.
Sehr gut, also du hast noch ein paar Fälle.
Ich habe noch einige Fälle, ja, sie gehen nicht aus.
Ja, wir sind gespannt. Hans, unser heutiger Fall ist schon Jahrzehnte her und das war noch ein bisschen vor deiner Zeit als Kriminalreporter. Warum hast du dich mit dem Fall auseinandergesetzt?
Naja, es war nicht unmittelbar vor meiner Zeit. Ich war damals nur nicht in Graz, sondern in der Obersteiermark, ja, in der Brucker Redaktion als freier Mitarbeiter beschäftigt. Warum? Ich habe mich auseinandergesetzt intensiv mit dem Fall, zwar erst viel später, das stimmt schon, im Jahr 2000, wie ich mein erstes Buch geschrieben habe, da habe ich den Fall geschildert.
Die großen Kriminalfälle der Steiermark.
Die großen Kriminalfälle der Steiermark, weil ich der Meinung war, dass das sicher so ein großer Fall ist, der in diesem Buch unbedingt Erwähnung finden muss. Mhm. Außerdem, er war ja sehr spektakulär. Ich kann mich ja auch an diesen Fall erinnern. Ich habe das ja mitverfolgt. Das war ja damals aufsehenerregende Geschichte in Kärnten und in der Steiermark. Und es waren ja die Zeitungen voll mit Schlagzeilen.
Mhm. Ja, ich möchte den Fall, über den wir heute sprechen, vielleicht mit einem Zitat beginnen und lese das jetzt einfach einmal vor. Man schaut ihn an, sucht in seinem Gesicht, sucht nach einem schuldigen Antlitz. Wie sieht einer aus, der zwei Frauen bestialisch ermordet hat? Der eine Frau mit Küchenmessern zerstückelte, ihr Ohren und Nase abschnitt? Welche Augen hat so ein Mensch? Trägt er ein Kainszeichen? Das alles führt irre. Er ist äußerlich ein Mensch wie andere auch. Keine besonderen Merkmale. Und so wurde ein Artikel in der Kleinen Zeitung am 18. April 1978 eingeleitet. Ewald Autengruber war der Autor. Es geht darin um die Gerichtsverhandlung, in der ein gewisser Ferdinand K. zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Dass er überhaupt gefasst wurde in einer Zeit lange vor DNA-Tests und den modernen forensischen Methoden, die wir heute aus Fernsehen und Co. kennen, ist nicht nur dem Zufall zu verdanken. Aber dazu kommen wir gleich. Hans, lass uns zurückgehen ins Jahr davor, vor diesem Artikel, genauer gesagt Anfang August 1977, und zwar aufs Klippitztörl. Das ist in der Nähe von Wolfsberg in Kärnten und da standen Kriminalbeamte vor einem Rätsel und es sah zunächst nicht so aus, als könnten sie es lösen.
Es war genau genommen der 5. August 1977, wo an dem Tag am Schwammerlsucher in einem Wald am Klippitztörl eine verbrannte Leiche entdeckt, besser gesagt verbrannte Leichenteile, weil, wie man dann festgestellt hat, bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung an Ort und Stelle und bei der Tatortsicherung hat man den Kopf dort gefunden, hat man die Beine und die Arme gefunden, mhm, und der Rumpf hat gefehlt, der war nicht da. Was noch vorhanden war, die einzige Spur, die der Mörder hinterlassen hat, war ein Frottierhandtuch und ein Kopfkissenüberzug, der damals oder der eigentlich 4 Jahre vorher im Winterkatalog beim Versandhaus Modenmüller angeboten worden ist und dort bestellt worden ist. Jetzt war man sehr zuversichtlich gleich noch auffinden, nachdem man gewusst hat, aha, der war Kunde beim Modenmüller. Man hat ja nicht einmal sagen können, ist eine männliche Leiche oder ist eine weibliche Leiche.
Ja.
Man hat sogar vermutet unter Umständen Doppelmord, weil ob der Kopf überhaupt zu den Gliedmaßen gehört, mhm, das hat man ja alles nicht gewusst. Der Rumpf war ja, wie gesagt, nicht da. Aber zurückzukommen auf dieses Magnetband, das war die Hoffnung der Kriminalisten, weil Modenmüller damals die Kunden auf einem Magnetband gespeichert hat.
Mhm.
dann kam der nächste, dann kam wieder ein Tiefschlag, wie sie das überprüfen wollten. Es gab dieses Magnetband nicht mehr. Das heißt, diese heiße Spur war wieder kalt. Was hat man da noch gewusst? Was hat der Gerichtsmediziner gesagt nach Auffinden dieser Leichenteile, dieser verbrannten Leichenteile, muss man sagen? Die waren ja sehr fast so gänzlich verbrannt. Er hat geschlossen, dass das Opfer 18 bis 25 Jahre alt ist, circa 1,63 cm groß und blondes Haar hatte. Als Todeszeitpunkt hat er den 1. bis 4. August angegeben. Mehr konnte er nicht sagen, weil es hängt immer davon ab, war die Leiche irgendwo in einen Kühlraum gelagert, bevor sie entsorgt und angezündet wurde oder nicht. Das hat man ja nicht gewusst. Es ist festgestellt worden, dass sie vermutlich erwürgt worden ist. Und was dann allerdings nicht gestimmt hat, was der Gerichtsmediziner aber ausgesagt hat, er ist davon ausgegangen, dass sie mit einer hochtourigen Bandsäge zerschnitten wurde, die Leiche. Das hat sie dann später nicht bestätigt. Du hast ja eingangs schon gesagt, das waren Küchenmesser, mit denen er diese Person dann umgebracht hat. Aber damals, der Gerichtsmediziner ist davon ausgegangen, dass diese Person, man hat ja, wie gesagt, nicht gewusst, Mann oder Frau, mit einer hochtourigen Bandsäge zerschnitten wurde.
Mhm. Es gab auch eine Vermutung, dass es sich bei der toten Person um eine Amerikanerin, die zu diesem Zeitpunkt in Österreich war, sich handeln könnte.
Ja, die ist in Wien in den Zug eingestiegen und ist dann quer durch Österreich gefahren, das hat man gewusst. Und man hat aber keine Spur von ihr gehabt. Zu dem Zeitpunkt war sie abgängig.
Wurde auch ein Gepäckstück, glaube ich, von ihr irgendwo allein aufgefunden.
Sie dürfte ein Gepäckstück vergessen haben im Zug oder verloren haben. Das hat sie nicht so klar feststellen lassen, aber sie hat sich dann die Zeitungen darüber geschrieben und sie hat sich dann aus Valencia gemeldet. Sie war in Spanien, sie war inzwischen nicht mehr in Österreich. Man ist davon ausgegangen, die ist zu dem Zeitpunkt durch Österreich unterwegs, war aber schon in Spanien.
Also die nächste Spur, die ins Leere verläuft.
War wieder erkaltet und so hat man einen Tiefpunkt nach dem anderen erlebt bei der Geschichte, weil man hat ja nichts gehabt. Es waren verbrannte Leichenteile und nicht mehr. Es waren keine Fingerabdrücke möglich. DNA hat sowieso keine gegeben. Es waren die zwei einzigen Spuren waren dieser Kopfpolsterüberzug und dieses Frottierhandtuch. Und da hat es keine Fingerabdrücke gegeben. Mhm.
Ja, und es gab anscheinend auch keine Vermisstenanzeigen und keine Personen, die jemanden als abgängig gemeldet hätten, wo diese Beschreibung ungefähr gepasst hätte.
Nein, die Beschreibung des Gerichtsmediziners hätte auf die Amerikaner eingepasst.
Ja.
Aber die war es nicht, wie wir wissen. Und sonst hat es keine passende Abgängigkeit dazu gegeben, weil das Opfer war nie als vermisst gemeldet. Das erklären wir dann später.
2 Wochen nach dem Fund der ersten Leichenteile hat dann ein Bauer eine grausige Entdeckung gemacht beim Mähen, die aber letztendlich den Durchbruch bei der Identitätsfeststellung und damit auch im Fall insgesamt gebracht hat. Er hat ein Altbauer war das, ich glaube weit über 70 Jahre alt. Was hat der da gefunden?
Der hat Wiese gemäht und zwar zwischen den Gemeinden Eberndorf und Galizien und hat aus dem angrenzenden Wald ein komisches, so hat er damals formuliert, ein komisches Geräusch gehört und wollte nachschauen, was da passiert ist, ob da ein wildes Tier unterwegs ist oder vielleicht irgendwo liegt. Der hat nachgeschaut, hat dann diese eine Feuerstelle entdeckt und in dieser Feuerstelle, in der Asche dieser Feuerstelle war ein Rumpf. Er hat aber das nicht als menschliche Leiche sofort identifiziert, sondern er hat gezögert, die Gendarmerie anzurufen. Sondern er hat zugewartet. Nächsten Tag hat er dann die Gendarmerie gerufen und da hat man sofort gesehen, dass das ein menschlicher Rumpf ist und man hat sofort den Verdacht gehabt oder die Hoffnung auch, dass der zu den Leichenteilen am Klippitztörl gehört, weil dadurch natürlich ein wesentlicher Durchbruch, schon ein erster Durchbruch einmal gelungen ist bei den Ermittlungen. Ja. Aber der endgültige Durchbruch war dann, dass die Kriminalisten, also es war, das muss ich gleich vorwegnehmen, eine kriminalistische Meisterleistung, die zur Identifizierung dieser Person geführt hat, des Opfers. Mhm. Man hat in der Asche, man genauso gut, wenn man nicht so penibel genau arbeitet, passiert es immer wieder auch, dass Spuren vernichtet werden. In dem Fall hat man so genau gearbeitet, dass man eine winzige Wäschemarke mit der Aufschrift DV33 ja. gefunden hat. Diese Wäschemarke hat zu einer Wäscherei nach Graz Antlitz geführt und dort wurde eine Dame, eine gewisse Erika Zeier, registriert. Es war eine Serviererin, die hat in der Spargasse in einem Lokal gearbeitet. Die wurde durch diese Wäschemarke identifiziert. Die Erika Zeier, die war 31 Jahre alt, hat einen Lebensgefährten gehabt. Das war der Ferdinand K. Mhm. So ist man auf den Ferdinand K. gekommen. Der hat natürlich jeden Zusammenhang geleugnet. Der ist dann befragt worden dazu und einige kurze Zeit später auch dann festgenommen. Auf das kommen wir noch zurück. Dieser Ferdinand K., der war damals 36 Jahre alt und der hat behauptet, dass er nicht weiß, wo seine Lebensgefährtin ist, möglicherweise im Ausland, möglicherweise hat sie sich einen anderen Job gesucht. Mhm. Die Firma, in der sie gearbeitet hat, hat auch einen Brief von ihr bekommen. Zuerst einmal eine Krankenstandsmeldung, dass sie sich krank gemeldet und kurz darauf, das war noch um den 1. August herum, hat sie dann mitgeteilt, dass sie einen besseren Dienstgeber gefunden hat und ihren Job aufgibt. Das war ein Kündigungsschreiben, wobei die Kriminalisten zu dem Zeitpunkt dann schon vermutet haben, dass das eigentlich ein fingiertes Schreiben sein könnte. Sie haben dann in der Wohnung der Erika Zeier nachgeschaut, in der Hermann-Bahr-Gasse, und haben zuerst gar nichts feststellen können. Erst bei genauerer Untersuchung, die Spurensicherer haben dann sich den, weil man ja gewusst hat, die Leiche wurde zerstückelt, hat man sich ja. die Badewanne angesehen, das Siphon herausgenommen und haben Blutanhaftungen im Siphon gefunden und unterhalb. Mhm.
Also äußerlich, oder auf den ersten Blick war diese Wohnung...
Blitzblank. Nein, die Wohnung war blitzblank. Wie sich dann herausgestellt hat, hat er ja auch der Tatverdächtige, der Ferdinand K., die Wohnung wie ein Besessener geputzt. Der hat alle Fingerabdrücke versucht zu vernichten. Er hat die Wohnung fein säuberlich durchgeputzt, einige Zeit lang. Mhm. Was Fingerabdrücke war unnötig, weil ja er in der Wohnung war er befreundet mit ihr, also hätten ihn nicht verraten können. Ferdinand K. ist dann auf dem Messegelände in Klagenfurt verhaftet worden. Er war zu dem Zeitpunkt Vertreter von Bodenbelegen und hat dort ausgestellt. Und dort ist er dann verhaftet worden. Hat natürlich jeden Zusammenhang mit dem Verschwinden seiner Freundin oder Lebensgefährtin geleugnet. Dann ist er konfrontiert worden mit dem Blut. Dann ist er konfrontiert worden mit anderen belastenden Indizien, zum Beispiel die Kündigung. Die Mutter hat behauptet, die Mutter des Opfers hat behauptet, dass sie kurz vorher gesagt hat, dass das die beste Firma ist, dass sie dort so gern hingeht und so gern arbeitet. Also von Kündigung kann da keine Rede sein, ja. laut Mutter. Und mit diesen Widersprüchen hat man konfrontiert und irgendwann hat er dann nach stundenlangem Verhör zugegeben, er hat sie umgebracht, hat auch geschildert, wie er es gemacht hat, nämlich er hat sie erwürgt, hat sie dann in der Badewanne mit mehreren Küchenmessern zerstückelt, hat die Leichenteile in Koffern verpackt, ist dann aufs Glibitzdörl gefahren, hat dort den Kopf und die Gliedmaßen angezündet. Dann ist er weitergefahren Richtung Betzen, das ist ja Galizien dort.
Ja.
Da hat er den
80 Rumpf Kilometer
dann, circa 80 Kilometer, ja, dort hat er den Rumpf dann verbrannt. Und hat halt das Pech gehabt, das muss man ja dazu sagen, hat ja vorher schon mal Glück gehabt bei einem Mord, auf den kommen wir dann auch noch zu sprechen. Und da hat er halt ein Pech gehabt, weil diese Wäschemarke nicht verbrannt ist. Es war alles verbrannt, nur diese Wäschemarke nicht. Die haben wir gefunden.
Also er hat den Mord zunächst geleugnet, die Beweise waren aber erdrückend eigentlich. Also er hat das relativ bald gestanden, wie du gerade gesagt hast. Aber es hat dann noch dieses Thema des Motivs gegeben. Was gab er an als Motiv, warum er die Erika Zeyer umgebracht hätte an?
Ja, er hat behauptet, sie hätte sehr viele Männer gekannt, Männerbekanntschaften gepflogen. Er sei dann an diesem 1. August, in der Nacht 1. August hat er sie umgebracht, sei er nach Hause gekommen, es sei gerade ein Liebhaber kurz vor ihm weggegangen und wie er dann in der Wohnung war, dann hat der nächste Liebhaber schon Steine ans Fenster geworfen, dass sie aufmacht. Das hat sich aber dann herausgestellt als totale Lüge.
Aber Entschuldigung, als Zwischenfrage noch, das hat er gemacht, um quasi zu erklären, dass er sie im Affekt getötet hätte aus Wut über ihr Fremdgehen.
Er wollte auf einen Affekt hinaus, da kommen ja, das war ja dann auch Gegenstand bei der Gerichtsverhandlung später. Aber es war, da war mit Affekt nichts zu machen. Ne? Mhm. Das ist eindeutig keine Affekthandlung. Weil wenn ich jemanden erwürge und dann zerstückle und die Leiche entsorge und anzünde, dann ist das keine Affekthandlung. Das ist, da sind wir weit weg davon und so haben auch die Geschworenen dann entschieden.
Ja, das Erwürgen könnte ja eine Affekthandlung sein und der Rest, ja, sondern um die Tat zu verschleiern im Nachhinein.
Erwürgen wird schon schwierig mit Affekt, weil es dauert sehr lange, bis man tot ist beim Erwürgen, also mehrere Minuten lang.
Ja.
Und wenn ich ein Messer nehme und zustich, sage ich ja, Affekt, da ist der Affekt schon eher gegeben als beim Würgen. Würgen ist schon schwieriger. Aber es ist möglich natürlich. Ne?
Aber Fakt ist, er hat ein falsches Motiv angegeben, nämlich dass das eine Reaktion auf ihre vielen Liebhaber gewesen wäre. Was war jetzt das tatsächliche Motiv?
Das tatsächliche Motiv war, dass sie dahinter gekommen ist, dass er ihr Dinge vorgetäuscht hat, wie zum Beispiel, er hat im Lotto gewonnen, er hat so viel Geld, er hat beim Spielen gewonnen, er hat eigentlich nichts gehabt, er war mittellos mehr, er hat sein Gehalt hat er gehabt, nicht mehr und nicht weniger. Werden wir auch noch beim ersten Mord dann sehen, hat diese Sache auch eine Rolle gespielt. Sie wollte sich von ihm trennen, weil sie dahinter gekommen ist, dass sie eigentlich was vorlügt, was nicht da ist, behauptet was nicht da ist. Und er wollte aber nicht, hat er dann später zugegeben, auch bei Gericht und bei der Einvernahme, er wollte aber nicht, dass sie ein anderer bekommt. Und das waren die Beweggründe, warum er sie umgebracht hat.
Also war er einfach von dieser Ablehnung gekränkt.
Er war gekränkt von der Ablehnung. Er wollte einfach nicht akzeptieren, dass diese Beziehung am Ende war.
Dann kommen wir vielleicht gleich ein bisschen auf seine Person zu sprechen. Wer war er eigentlich, der Ferdinand K.? Ich glaube, seine Freunde, das hast du im Buch irgendwo geschrieben, haben wir noch den freundlichen Ferdl genannt. Wer war er?
Den Fashion-Ferdl. Der Ferdinand K. ist geboren 1941 in Fürstenfeld, hat Wasserleitungsinstallateur gelernt. Er hat dann zum Zeitpunkt des ersten Mordes eine Verlobte gehabt. Die Beziehung ist dann auseinandergegangen, auf das werden wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Hat dann irgendwann später geheiratet, hat mit seiner Ehefrau 3 Kinder, hat dann ein Eigenheim gebaut und da sind wir jetzt wieder bei den Dingen, was bei der Erika Zeyer eine Rolle gespielt haben, beim Motiv.
Ja.
Er hat dann das Haus, das Eigenheim, das hat er als Fertighaus hinstellt. Er hat das nie bezahlt, weil er es nicht bezahlen hat können. Er hat kein Geld gehabt. Er hat aber so getan, als würde er für seine Familie jetzt ein Haus baut. Es hat dann Probleme am Arbeitsplatz gegeben. Er war zuerst Außendienstler, ist dann ins Magazin aufgenommen worden vom Chef oder dorthin beordert worden, weil er gesagt hat, er ist sehr verlässlich und sehr arbeitseifriger Mensch. Hat ihm die Chance gegeben, dass er dort was anderes machen kann. Und da ist es aber zu Veruntreuung gekommen. Und 1962 dann zur Kündigung. Es war 62, hat das alles sich ereignet. Da ist er dann gekündigt worden von der Firma und es ist auch dann letztendlich zur Scheidung gekommen. Die Frau hat sich dann scheiden lassen von ihm. Das war Auslöser.
Okay, aber man sieht also diese Verhaltensmuster, dass er eben über seinen Verhältnissen lebt und anderen was vormacht, was jetzt seine finanzielle Lage betrifft, war auch da schon zu sehen.
So ist es. Mhm. Vielleicht zum Geständnis wäre noch zu sagen, wie er dann den Mord gestanden hat, dass er sich, und das gilt ja dann auch für den zweiten Mord, oder für den ersten Mord besser gesagt, weil das war ja der zweite mit an der Erika Zeyer. Er hat vor Selbstmitleid fast zerbrochen, er war sehr gekränkt und hat auch geweint bei den Einvernahmen. Er war praktisch das Opfer, er hat die Frauen umgebracht weil sie ihn verlassen wollte. Mhm. Und weil sie so viele Männer gekannt hat, das war seine Version. Aber er selber war sie eigentlich, außer dass er es umgebracht hat, sonst keiner Schuld bewusst. Er ist dorthin getrieben worden praktisch.
Also nicht aus Reue, sondern aus Selbstmitleid.
Rein aus Selbstmitleid. Das hat er dann bei Gericht fortgesetzt.
Ja, das passt auch gut zu unserem Podcast, zur ersten Folge von dieser Staffel mit dem Reinhard Haller. Ich weiß nicht, hast du da schon reingehört zufällig?
Ja.
Also trifft doch genau auf dieses Verhaltensmuster gekränkten Mörders zu. Ja, wir haben jetzt schon öfters gesprochen von dem anderen Mordfall, dem ersten Mordfall.
Eins muss ich korrigieren, es war nicht der 1. August, wo er sie umgebracht hat, sondern es war der 4. August.
Der 4. August.
Das war der 4. August. Also insofern hat der Gerichtsmediziner den Tatzeitpunkt schon richtig eingeschätzt.
Ja. Kommen wir auf den anderen Mord zu sprechen. Eben diesen Mord 1962. Er war da schon einmal in Haft.
Ja, er war 1963 9 Monate in Untersuchungshaft wegen eines Mordfalles in Fürstenfeld. Er war damals der Hauptverdächtige. Mhm. Es ist am 24.12.1962, das war der Heilige Abend, am Nachmittag, war ein Landwirt unterwegs mit dem Traktor auf seinem Acker und hat zufällig die Leiche der 20-jährigen Gerlinde Aigner gefunden. Die Gerlinde Aigner war 10 Tage lang zu dem Zeitpunkt vermisst. Man hat sich nicht erklären können, was ist mit ihr passiert. Sie ist auf ihrer Arbeitsstätte im Blumau weg. Sie war Näherin, ist mit dem Bus, so die Angaben der Kollegen, nach Richtung Fürstenfeld gefahren. Sie ist nie angekommen. Und jetzt hat man die Leiche gefunden. Es ist die Gendarmerie-Kriminalabteilung ausgerückt. Der Gerichtsmediziner hat festgestellt, dass die Kehle durchschnitten ist, dass sie 5 Stiche im Halsbereich hat und im Seitenbereich, Brustseite. Man hat damals schon den Ferdinand K. mit dem Mord in Zusammenhang gebracht, weil er in der Nähe des Tatortes gesehen worden ist. Der Ferdinand K. hat natürlich geleugnet. Bevor man aber auf den Ferdinand K. gekommen ist, hat man noch einen anderen eingesperrt, und zwar einen gewissen Alfred L. Da hat man behauptet, dass er ihm auch mit dem Mord was zu tun haben könnte. Und Alfred L. hat Gerüchte verbreitet, dass er weiß, wer den Mord begangen hat, etc. etc. Und hat dann, wie sich später herausgestellt hat, auch eine Zeugin zur Falschaussage bewegen wollen. Aber nicht jetzt unmittelbar im Zusammenhang mit dem Mord, sondern mit seinen Behauptungen. Mhm. Er ist dann vom Gericht zu 3 Monaten Kerker verurteilt worden. Der ist aber nach 2 Monaten schon enthaftet worden. Das war Rainer Wichtigmacher, der hat Gerüchte verbreitet, wollte sie in Szene setzen. Und der Ferdinand K. ist, wie gesagt, dann später im 1963 in U-Haft genommen worden. Mhm. Und der war 9 Monate in Untersuchungshaft, hat den Mord bestritten, und weil man keine Beweise gehabt hat, keine echten Beweise, musste er freigelassen werden. Und so ist dieser Mord an der Gerlinde Aigner 15 Jahre lang unaufgeklärt geblieben, bis dann der zweite Mord passiert ist und nach dieser Fall Glibitz-Dörl, ich formuliere es jetzt mal so, ist man natürlich wieder hellhörig geworden, weil der Ferdinand K. war ja bei der Polizei und schon einmal kein Unbekannter, ja, weil er ja damals schon verdächtigt worden ist. Er hat aber geleugnet, ist dann in Untersuchung, nach dem zweiten Mord in Untersuchungshaft gekommen, hat immer noch geleugnet und hat dann dem Untersuchungsrichter Johann Fladerer in der Zelle unter vier Augen zugegeben, dass er auch die Gerlinde Aigner umgebracht hat. Ja. Fladerer hat gemeint, es wäre Zeit, Herr K., dass Sie jetzt endlich einmal reines Gewissen machen, dass Sie es zugeben, weil man war ja schon überzeugt inzwischen. Und er hat dann unter vier Augen hat er ihm das gestanden.
Und das war doch auch dann die späte Absolution eigentlich für einige Verdächtige, zuvor Verdächtigte in diesem Fall.
Das ist richtig, ja. Es sind sehr viele verdächtigt worden aus Fürstenfeld, unter anderem ein Gendarmeriebeamter, der die Gerlinde Aigner näher gekannt hat und den man immer wieder mit dem Mord in Verbindung gebracht hat. Das waren andere Personen noch, einige, und ich weiß es im Fall des Gendarmeriebeamten, der hat gelitten unter diesen Anschuldigungen. Er war ja unschuldig, mhm, und das hat sich dann nach 15 Jahren bestätigt und somit war das eine wichtige Geschichte für die Leute, die jahrelang immer wieder mit dem Mord in Verbindung gekommen sind oder in Verbindung gebracht wurden.
Jetzt kommen wir auf das Motiv zu sprechen. Du hast gesagt, er hat gestanden. Was war denn beim ersten Mord 1962 in diesem Dezember das Motiv?
Ja, das Motiv hat man jetzt erst im Zuge der Einvernahmen oder nach dem Geständnis in der Untersuchungshaft herausarbeiten können. Er hat es dann ja auch gestanden letztendlich, der Ferdinand K. Er hatte eine Beziehung mit der Gerlinde Aigner, das hat niemand gewusst, das war streng geheim. Mhm. Und die Gerlinde Aigner wollte offenbar eine fixere Beziehung haben. Er war verlobt zu dem Zeitpunkt und er hat befürchtet oder hat sie ihm das auch gesagt, das hat sie nie so herauskristallisiert, aber jedenfalls hat er befürchtet, dass die Gerlinde Aigner seine Verlobte über die Beziehung, die sie mit ihm hat, informiert. Und das wollte er nicht. Er hat gesagt, ich liebe meine Verlobte und das kann ich nicht brauchen, das geht nicht. Und das war der Grund, warum er es umgebracht hat.
Mhm. Das ist auch dann in der Gerichtsverhandlung.
Das ist dann alles bestätigt worden, ja.
Verhandelt wurde jetzt auch der, nennen wir ihn Fall Glibitz-Dörl, eben den Mord an Erika Zeyer. Da hat er vor Gericht die Mordabsicht bestritten, der Ferdinand K.
Er hat die Mordabsicht in beiden Fällen bestritten. Also er hat nicht die Mordabsicht hat er bestritten. Die Taten hat er zugegeben, ja. So ist es korrekt, auch in der Gerichtsverhandlung, im Schwurgerichtsprozess. Er hat aber behauptet, er hätte keinen Vorsatz gehabt. Mhm. Also so quasi, beide Taten sind halt im Affekt passiert. Das ist halt zufällig passiert. Aber das geht hat sich aus dem Tatablauf widerlegen lassen, weil er hat, habe ich ja schon erwähnt, er hat schon Tathandlungen gesetzt, die einen Affekt ausschließen. Und das hat auch der psychiatrische Sachverständige ausgeschlossen. Der Dr. Otto Eichhorn hat gesagt, dass die Tat weder aus Hass noch im Affekt passiert ist, sondern aus Angst vor selbstverschuldeten Schwierigkeiten, die auf sich zukommen hat gesehen. Das heißt, Ferdinand K. hat diese Schwierigkeiten, die auf ihn zukommen, klar erkennen können. Das eine war noch einmal gesagt, was wir eh schon gesagt haben, ja, dass er verlassen wird, dass er wieder allein dasteht. Die zweite, oder im ersten Fall, dass er möglicherweise Probleme mit seiner Verlobten kriegt, wenn der erfährt, dass er eine Beziehung hat, eine kurzfristige Beziehung hat. Und vor diesen selbstverschuldeten möglichen Schwierigkeiten, die er zukommen hat, gesehen auf sich selber, ja, hat er Angst gehabt, ganz einfach. Und deshalb hat er die Morde begangen, sagt der psychiatrische Gerichtssachverständige.
Ja.
Und das passt ins Bild.
Ja, das heißt, die Taten müssen auch im Vorhinein zu einem gewissen Grad geplant gewesen sein.
Ob sie geplant waren, Vorsatz heißt ja nicht, dass du einen Mord was auf ein gewiss,
aber sie war nicht völlig spontan
planen musst, aber es war nicht spontan, weil wenn, ja. Die Erika Zeyer spontan ermordet hätte, ohne Vorsatz, habe ich auch schon erwähnt, der Küchenmesser genommen hätte, einmal zugestochen hätte, hätte mir vielleicht den Affekt abgenommen.
Ja.
Aber wenn ich mehrmals, wenn ich sie erwürge und wenn ich sie dann die Leiche zerstückel, schaut schon anders aus. Und bei der Gelinde Aigner meiner Meinung nach, und ich bin da zwar kein Experte, aber da hat er, die hat 5 Stiche gehabt.
Mhm.
5 Stiche im Affekt ist eher ein bisschen ungewöhnlich.
Mhm.
Und die Geschworenen haben das genauso gesehen und haben ihn in beiden Fällen für voll zurechnungsfähig und in jedem Fall für den Mord verurteilt. Nicht?
In deiner Erfahrung jetzt aus der Kriminalberichterstattung, ist das was, wenn jemand überführt wird und wenn es da quasi an der Beweislage kaum mehr Zweifel an seiner oder ihrer Schuld gibt, dass jemand versucht, eben sein Motiv so darzustellen, dass es ihnen einen Vorteil bringt vor Gericht. Ist das was immer wieder vorkommt oder ist das eher eine Ausnahme hier?
Ja, es kommt schon immer wieder vor, aber es ist, ich würde nicht sagen, dass das eine Ausnahme ist, aber es ist auch nicht so häufig, weil meistens, wenn ein Mörder zugibt oder ein Täter zugibt, dass er gemordet hat, dann macht er reinen Tisch und nennt auch das Motiv. Aber es gibt natürlich schon solche Fälle, wo man dann aus irgendeinem Grund vom Motiv ein bisschen abweicht.
Mhm.
Ich meine, in dem Fall war es ja klar, warum er abgewichen ist, weil er wollte ja für die Taten aber im Affekt verurteilt werden. Da hat er sich ein milderes Urteil erwartet.
Diese Strategie ist nicht aufgegangen. Er hat lebenslang bekommen, eben schuldig in 2 Mordfällen. Hans, wie lang war er dann in Haft?
Da ist irgendwann Mitte der 90er, Mitte, Ende 90er Jahre, genau kann ich es nicht sagen, also zu dem Zeitpunkt, wie ich das erste Buch geschrieben habe, in dem er vorkommt, das war 2000, da war er bereits wieder frei und da hat er in Wien, glaube ich, gelebt oder in Niederösterreich und hat sich ein neues Leben aufgebaut oder versucht aufzubauen. Ob er jetzt noch lebt, kann ich nicht beantworten. Ich habe mich mit ihm nicht mehr auseinandergesetzt.
Dann vielen Dank für das interessante Gespräch, Hans. Ich möchte jetzt vielleicht noch mit einem Zitat enden aus dem Artikel, den ich eingangs bereits erwähnt habe. Der Angeklagte hält sich die Hand vors Gesicht, dann nimmt er ein Taschentuch, wischt sich über die Augen. Er sinkt etwas vorüber, aber die Tränen gehen auf Selbstmitleid zurück, nicht auf Reue. Ja, jetzt sage ich auch noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge von Delikt und vielleicht ein Hinweis, den ich bis jetzt noch nicht gegeben habe, aber der auch recht wichtig ist, wenn ihr Feedback habt oder vielleicht auch Vorschläge über steirische und Kärntner Kriminalfälle, die wir uns in dieser Sendung einmal anschauen sollten oder in welcher Form auch immer mit uns in Kontakt treten wollt. Ihr könnt das machen via E-Mail und zwar an david.knees@kleinezeitung.at. Ja, und wie eingangs erwähnt, die heutige Folge ist die letzte dieser dritten Deliktstaffel. Wir kommen aber bald wieder zurück, das verspreche ich, um dann die ersten Folgen nicht zu verpassen. Abonniert diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das geht auf Apple Podcasts, Spotify und allen Plattformen, wie sie halt so heißen. Und ihr könnt auch diesen Podcast bewerten. Wir freuen uns, wenn ihr Rezensionen und Kritiken schreibt. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcast. Ich wünsche euch und du auch, Hans. Ich spreche jetzt einmal für uns beiden.
Schöne Weihnachten.
Na, Weihnachten ist ja schon vorbei. Ein gutes neues Jahr.
Ebenso ein gutes, erfolgreiches neues Jahr.